Deutschlandfunk Kultur heute.
Ein bisschen Weimar Estlands. Das scheint die Universitätsstadt Tartu zu sein und die wird europäische Kulturhauptstadt 2024. Neben Bad Ischl und dem Salzkammergut sowie Bodø in Nordnorwegen, der ersten europäischen Kulturhauptstadt nördlich des Polarkreises. Mehr dazu am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler begrüßt Sie und lädt Sie dazu ein. Zuerst gehen wir aber weit weg, nämlich nach Buenos Aires. Die ihn gewählt haben, halten ihn für einen Heilsbringer, seine Gegner für einen Autokraten. Argentiniens Präsident Javier Milei will den Notstand ausrufen und sein Land umbauen. Die beabsichtigten Reformen betreffen die Sektoren Wirtschaft, Investition, Energie, Straf, Wahlrecht, aber eben auch Kultur. Viel wird da vom politischen Erdbeben gesprochen. Grund für uns, mit Peter B. Schumann zu sprechen, Kenner der Latein, der südamerikanischen Kultur. Ihn habe ich gefragt, woraus bestehen die neuen kulturpolitischen Maßnahmen im Rahmen des großen Sammelgesetzpaketes in Argentinien?
Zunächst mal geht es ja um ein Riesenpaket, dieses sogenannte Ley Omnibus. Das ist interessanterweise eine Schachtel, so wurde es dem Parlament überreicht, mit 664 Gesetzesänderungen. Und darunter gibt es auch eine ganze Reihe von Kulturgesetzen, die das Leben der Kulturschaffenden eigentlich verbessern wollen und sollen und den Argentiniern einen Begriff von Freiheit vermitteln sollen. Aber ich habe den Eindruck, dass es darum hauptsächlich um Strukturen sinnloser Art geht und eine absurde Demontage der Kultur, für die Argentinien ja bis heute berühmt ist.
Sie haben es erwähnt, dieses Ley Omnibus, das Reformpaket, man könnte es auch mit Sammelgesetz übersetzen. Was umfasst das?
Milei hat weg damit gesagt im Fernsehen und das Kulturministerium sozusagen liquidiert oder besser gesagt reduziert. Und statt des Kulturministers gibt es auch nur noch einen Staatssekretär für Kultur. Die Mittel wurden um ein Drittel gekürzt und es ist immer noch nicht ganz klar, welchem Ministerium von den 8 Verbliebenen es als Unterabteilung zugeordnet wird. Dieser Staatssekretär, Leonardo Cifelli, ist immerhin ein Mann der Kultur, er ist Musicalproduzent. Er ist ernannt, aber auch noch nicht offiziell bestätigt. Und was der vor 14 Tagen, wir haben darüber berichtet, behauptet hat, die großen nationalen Kulturinstitute sollen erhalten bleiben, ist durch dieses gigantische Reformprojekt teilweise obsolet geworden. Denn der Nationalfonds der Künste, eines der wichtigsten Förderinstrumente, wird abgeschafft. Und der von ihm gerade designierte neue Direktor darf den Hut nehmen. Auch das Theaterinstitut wird abgeschafft. Und das unterstützt vor allem kleinere Bühnen, Experimente, Entwicklungen von Stücken, die Organisation von Festivals und so weiter. Es ist also wirklich ein heftiger Schlag gegen die Kultur.
Sie haben es schon etwas ausgefaltet, was mit dem Kulturministerium passiert und dem Nationalen Filminstitut. Wie sind denn die Auswirkungen auch auf die Beschäftigten, also was Verteilung von Mitteln angeht, was Zuwendungen angeht?
Na, durch diese Reduzierung eines Apparats wird natürlich der Rest verkleinert. Es gibt unendlich viele Arbeitslose in diesem Bereich demnächst, so wie das in Kraft getreten ist. Und das interessanterweise, das von Ihnen erwähnte Filminstitut, das ist erhalten geblieben, aber eben auch als eine reduzierte Abteilung. Es verliert seine Autonomie. Der Etat der Filmförderung, das zentrale Instrument des Instituts, wird abhängig vom Staatshaushalt in den dort noch vorhandenen Mitteln. Die Filmabgabe von 10%, sehr wichtig auf die Eintrittskarte, bleibt zwar erhalten, aber alle anderen Abgaben, die Videokassette, Fernsehabgabe und so weiter, wird auch gestrichen und deswegen wird dann ein bisschen was vom Staat rübergerückt. Aber das bedeutet ja, dass die Produktion eingeschränkt werden muss, es auch die Diversität der Themen und Formen reduziert wird. Und hinzu kommt die Filmakademie ENERC, eine berühmte Institution, soll aufgelöst werden. Aber wohin, das weiß auch niemand so genau.
Wie würden Sie diese geplanten Veränderungen, was da als Sammelgesetz beschrieben ist, zusammenfassen, Herr Schumann?
Es ist eine Politik der dramatischen Kürzungen, der Etats, der Zerstörung, der Autonomie, des wachsenden politischen Einflusses. Wir können nicht von Zensur reden, aber der Einfluss ist letzten Endes über die Finanzen ein Teil der Zensur. Und er betrifft alle Bereiche der Kultur, bis hin zur Musik, den Video, den Volksbibliotheken, der Buchpreisbindung und so weiter. Ich vermute, dass große, potente Kulturproduzenten mit diesen Problemen irgendwie hinkommen und vielleicht sogar ganz gut leben werden. Aber wenn Millet die Folgen seiner kulturellen Motorsäge wirklich durchgesetzt bekommt im Parlament, das ist nicht klar, wird es vielen Kleinen, vor allem auch in der Provinz, an den Kragen gehen.
Über die Umbaupläne für die argentinische Kultur habe ich mit Peter B. Schumann gesprochen. Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach und des Mediatenors hat erbracht, dass 44% der Befragten der Meinung sind, mit freien Meinungsäußerungen vorsichtig sein zu müssen. Heißt das nun, sie seien umgekehrt der Meinung, es bestehe eine Art Maulkorb und verorten sich eine Selbstzensur? Simone Schmolak ist Redakteurin bei der Tageszeitung Taz und sie ist auch Sachbuchautorin und hat über den Unterschied von Gefühlen und Tatsachen geschrieben, wenn gesagt wird, man dürfe ja nichts mehr sagen. Sie, habe ich gefragt, was kommt denn in so einer Befragung zum Ausdruck?
Naja, ich glaube schon, dass manche das Gefühl haben, dass ihnen so eine Art Maulkorb umgebunden wird, weil sie glauben, nicht mehr alles sagen zu können, was sie denken. Aber die Umfrage, die Sie gerade ansprechen, die sagt ja auch ganz deutlich, dass es sich dabei um ein Gefühl handelt und eben nicht um Fakten, nicht um Realität. Denn betrachten wir es mal ganz nüchtern. Also natürlich kann heute jede und jeder sagen, was sie oder er denkt, ist ja auch schon Artikel 5 unseres Grundgesetzes festgeschrieben, wissen wir alle, mit natürlich Ausnahmen von rassistischen, menschenverachtenden und so Dingen und wenn zu Straftaten aufgerufen wird. Und ehrlich gesagt, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Spektrum, das, was man sagen kann, ja doch sehr, sehr groß. Und da komme ich zu einem meiner Lieblingsthemen. So könnte zum Beispiel jedermann, der es will, Frauen sexistisch beleidigen und sagen wir mal, sie als Schlampe beschimpfen, ohne dass er irgendwie juristisch dafür belangt wird.
Das Meinungsfreiheitsgefühl hat auch, das lernen wir aus dieser Befragung, viel mit Bildung zu tun. Menschen mit niedrigen Abschlüssen, auch AfD-Anhänger, aber auch FDP-Anhänger gaben an, vorsichtig sein zu müssen. Kommt da ein Gefühl von Statusverlust zum Ausdruck oder ein diffuses Gefühl irgendeiner Form von Gängelung? Vielleicht, man müsse ja jetzt vegan leben und gendern und dann muss man auch noch klimaneutral sich verhalten, umweltbewusst, antikolonialistisch, diskriminierungsfrei, generationengerecht. Ich könnte jetzt so weitermachen. Ist das so eine Verunsicherungsgefühl eigentlich eher?
Na, das glaube ich schon, dass da eine große Verunsicherung mitspielt. Und andererseits war es ja auch schon immer so, dass Menschen, die sich irgendwie von der Mehrheitsgesellschaft oder von der vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft irgendwie weniger gesehen, von ihr ausgeschlossen gefühlt haben, genau gegen diese Mehrheitsgesellschaft argumentiert haben und sich dann auch zu Teilen radikalisiert haben. Und weil Sie gerade die AfD ansprechen, bei der ist es natürlich so ein bisschen abstrus, weil das ist natürlich auch politisches Kalkül. Sie möchten nämlich genau jene, die sich vermeintlich ausgeschlossen fühlen, bei sich versammeln. Und das verfängt natürlich auch. Dabei sitzt die AfD im Bundestag, die sagt Dinge auf allen Portalen, die wird von den Medien wahrgenommen. Also, dass da der AfD oder AfD-Anhängern irgendwie ein Maulkorb umgelegt wird, ist natürlich totaler Quatsch. Und weil Sie auch die Bessergebildeten angesprochen haben, da glaube ich schon, dass diejenigen, die einen anderen Umgang mit Medien kennen und können, dass die natürlich mehr lesen. Vielleicht beschäftigen sie sich sogar beruflich mit bestimmten Thesen und Themen und können diese dann auch leichter als Fake News identifizieren und dann dagegen sprechen. Da sind so viele Fakten, die kommen da zusammen, ja.
Ist dieses viel zitierte, man darf ja nichts sagen, dann vielleicht eher so eine Art Deckfigur für was ganz anderes? Also ganz grundlos scheint es nicht zu sein, aber weist vielleicht auf was anderes hin. Also auf deutsch-deutsche Gefühlslagen und Ähnliches und auf Unzufriedenheitsgefühle und auf Benachteiligung. Sind das eher so Sachen?
Na, Sie sprechen wahrscheinlich auch das Buch von Dirk Oschmann an. Und da muss ich sagen, ich komme ja auch aus dem Osten und ich war 25 Jahre alt, als die Mauer fiel. Und ich weiß ehrlich gesagt tatsächlich, was es heißt, nicht alles sagen zu dürfen, ohne möglicherweise mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und viele von uns damals, wir hatten ja wirklich tatsächlich eine Schere im Kopf. Und ich musste das mit dem Mauerfall auch erst lernen, diese Schere da wieder rauszunehmen. Und insofern wundert es mich durchaus, dass diese Skepsis der Ostdeutschen heute so wahnsinnig groß ist gegenüber der Meinungsfreiheit, die ihnen ja mit dem Mauerfall auch geschenkt bekommen ist. Und ich frage mich dann auch immer, ob diese Ostdeutschen mittlerweile vergessen haben, wie es in der DDR war. Und glaube auch, dass da manche von ihnen so in so eine Ostalgiefalle getappt sind. Ich stelle aber andererseits auch fest, wenn man dann mit ihnen spricht, also ganz persönlich, und sie darauf hinweist und auch darauf hinweist, dass das, was sie da gerade fühlen, vielleicht nicht ganz der Realität entspricht, dass sie dann Aussagen wieder revidieren und auch zugestehen, dass es heute doch leichter ist, als damals in der DDR bestimmte Sachen sagen zu dürfen, dass niemand dafür ins Gefängnis gehen muss. Angst vor dem Staat, so wie es in der DDR mal war, wenn man seine Meinung hat, die muss ja niemand haben, niemand.
Wortreich sagen, man dürfe ja nichts mehr sagen. Simone Schmollack, Taz-Redakteurin und Sachbuchautorin, ihr letzter Titel heißt Und er wird es wieder tun, über Gewalt in der Partnerschaft. Am Ende eines Jahres ist es üblich, die Ereignisse, die Saison Revue passieren zu lassen. Wir tun das hier mit unserem Opernkonzert- und Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Bei 95% Auslastung wie an der Münchner Staatsoper, da kann man ja durchaus auch schon mal was Schräges wagen. Die Hütte ist immer voll. Aber wie sieht es in Krefeld, Würzburg oder Eisenach aus? Ist Corona überwunden oder gibt es einen Gewöhnungseffekt, vielleicht der Oper, dem Konzertsaal fernzubleiben? Oder gibt es ein Gefälle zwischen Hamburg und Hagen, zwischen Groß und Klein? Jörn Florian Fuchs habe ich gefragt, wie schätzen Sie das ein?
Ich fand das sehr, sehr auffällig, dass zum Teil wirklich die Auslastung wie vor Corona-Zeiten ist, also bei großen Publikumsrennern und großen Namen dann doch sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite hat man dann gerade bei mittleren, kleineren Häusern manchmal Aufführungen, wo man fast alleine sitzt. Also ich hatte gerade ein zeitgenössisches Stück im Rhein-Main-Gebiet, ich sag's mal so, da waren vielleicht 10% der Plätze belegt. Und wenn man dann auf die Spielplanvorschau sieht, was sich immer mal lohnt, dann fällt schon auf, dass die gemeldeten Auslastungszahlen so am Ende einer Saison, am Ende eines Jahres, auch so zwischen Bilanzen nicht immer ganz mit dem übereinstimmen, was man selber erlebt hat. Damit will ich sagen, es bleibt alles noch ungewiss, finde ich, was die Auswirkungen von Corona sind. Es scheint mir aber schon so zu sein, dass das Publikum nicht komplett in Gänze zurückgekommen ist. Ausgenommen, wie Sie es gerade gesagt haben, sowas wie die Bayerische Staatsoper in München, wobei dieses Publikum dort ja auch ein spezielles ist. Das kommt natürlich auch aus Repräsentationsgründen oder weil es halt ein überliefertes, vererbtes Familienabo ist, gerne in dieses Haus.
Bei den Bayreuther Richard-Wagner-Festspielen gab es etwa auch ein Fünftel unverkaufte Karten. Meinen Sie, das wird sich fortsetzen, das ist nur ein einmaliges Ereignis oder erleben wir etwas, ich nenne es die Säkularisierung, auch, dass davon auch die Kulturkirchen erfasst werden?
Ja, das kann schon durchaus sein. Also wenn wir mal kurz über den Tellerrand blicken, aus unseren Breiten hinausgehen. Die Metropolitan Opera New York zum Beispiel hat ja riesige Auslastungsprobleme, gerade auch nach Corona immer wieder. Und da ist nun das Interessante, dass vor allen Dingen neue Stücke, zeitgenössische Werke, Uraufführungen oder Zweitaufführungen von zeitgenössischen Stücken, dass die gerade das Publikum locken. Und dass die großen Klassiker, eigentlich die großen Renner, das Haus nicht mehr füllen. Also vielleicht gibt es da einen gewissen Paradigmenwechsel, was das Repertoire einfach angeht, der allmählich auch zu uns rüberschwappt. Wie viele Häuser eigentlich so ein Werk wie Così fan tutte spielen zum Beispiel? Und da würden vielleicht nicht ganz so Kundige sagen, Mozart, ja, ist halt, genau, Mozart, das klappt immer, braucht man nur 4 sehr gute Sängerinnen und Sänger. Ja, ja, aber man muss auch eine Inszenierungsidee haben. Was habe ich an schlechten Produktionen von diesem Stück gesehen in den letzten Jahren? Und wenn dann ein kleines Haus meint, nee, nee, wir kriegen das schon irgendwie hin, ich weiß das nicht. Also vielleicht ist das auch ein bisschen eine eine Überforderung manchmal und dann spricht sich rum, so ganz doll ist es bei uns nicht und dann bleiben Leute weg. Was Bayreuth betrifft, da ist der Punkt natürlich, dass es diesen Ring von Valentin Schwarz gab und gibt nach wie vor, der eben doch ein ziemlicher Flop war und beim Publikum auch und dass dann eben Karten gar nicht bestellt wurden, auch von den Wagner-Verbänden. Das ist natürlich ungewöhnlich für Bayreuth. Ich fand übrigens in diesem Jahr, um mal kurz bei den Festspielen vielleicht zu bleiben, in Bayreuth den neuen Parsifal gar nicht so verkehrt. Da hatte Jay Scheib mit Virtual Reality, mit Augmented Reality Brillen genauer gesagt gearbeitet. Das heißt, wir haben wenige von uns, es gab nicht so viele Brillen, weil es zu teuer war, aber die, die eine hatten, die konnten den Parsifal sehen und hatten plötzlich einen Gral und die Lanze und verschiedene Dinge, die durch den Raum.
Oder Kundry saß ihnen auf dem Schoß, erinnere ich mich
Kundry
an ihren
Bericht.
Kundry
saß mir persönlich, so ist es, praktisch auf dem Schoß und den Nachbarn interessanterweise nicht, was also bedeutet, dass es nicht nur ein Filmchen ist, das irgendwie abgespielt wird, sondern dass es auch um die Perspektive geht, wo man jeweils sitzt. Salzburg, das andere große Festival, das war total voll. Da ist man wirklich an der absoluten Grenze und muss sich bemühen, noch eine Karte zu bekommen. Da ist das Publikum zurückgekommen nach Corona, absolut. Wobei ich da fand, dass es gerade was die Opern betrifft, eine eher matte Saison war, um nur den Falstaff von Christoph Marthaler herauszunehmen. Ich mag Marthaler sehr, aber ich finde gerade in den Opernproduktionen ist er in den letzten Jahren nicht mehr so ganz die Nummer eins. Und vor allen Dingen dieser Falstaff, das war wirklich so ein intellektuelles Konzept, das überhaupt nicht aufgegangen ist. Auf der anderen Seite dann ein Stück wie The Greek Passion von Martinu, das in die Gegenwart auch unserer Flüchtlingskrise hineinführt. Das fand ich wiederum sehr, sehr gut. Also da war sowohl das Positive wie auch das Negative ziemlich, ja, vielleicht kann man sagen, ausgewogen in Salzburg diesen Sommer.
Christian Thielemann übernimmt die Staatsoper Unter den Linden als Generalmusikdirektor. Daniel Barenboim zieht sich endgültig zurück. Herbert Fritsch macht mit Herbert Grönemeyer in Basel eine Oper, Pferd frisst Hut, ein Stilmix aus Slapstick und Songs. Was passiert da gerade? Gibt es so ganz oben was und ganz unten was und dazwischen müht sich das Repertoire ab?
Also die Sache mit Grönemeyer in Basel ist insofern natürlich erstmal witzig und ein Coup. Das kommt auch an die komische Oper, das kommt dann auch zur Ruhrtriennale. Es ist allerdings dann im Ganzen für mich nicht so überzeugend gewesen. Es ist eben zwischen den Genres irgendwie und von Fritsch, was erstmal kein Problem ist, aber Fritsch ist nie zwischen den Genres, sondern Fritsch ist immer Fritsch. Das heißt, es ist immer szenischer Kalauer bis zum Abwinken, Leute, die umfallen, die grimassieren. Und über eine Länge von 3 Stunden hat das, fand ich, nicht getragen. Aber generell ist das ein Experiment gewesen und durchaus etwas Seriöses. Erstmal finde ich, heutzutage mal zu sagen, jemand wie Grönemeyer zu nehmen, der ja auch als Theatermusiker angefangen hat. Das ist, finde ich, erstmal nicht eine Anbiederung ans Publikum. Es hat halt in dem Fall, finde ich, nicht wirklich funktioniert. Die großen Namen, die man nimmt, ja, das hat sogar, finde ich, eher abgenommen. Also die Filmregisseure, die ständig Oper inszenieren sollen, die bildenden Künstler, das war eher in den letzten Jahren so, dass man die dann gleichsam auf die Bühne gezerrt hat als Namen und eben auch dann, je nachdem, im Fall von Wim Wenders als Regisseur für die Perlenfischer in Berlin oder Anish Kapoor ist immer jemand als bildender Künstler, der immer mal auftaucht und dann aber doch nur ein paar Skulpturen auf die Bühne stellt. Und diese Geschichte scheint im Moment vorbei zu sein. Also ich glaube, die ganz großen Namen oder diese Geschichten, die Genre-Springer sind gar nicht mehr so gefragt im Moment, sondern man geht eher so auf eben das Kernrepertoire, habe ich so den Eindruck. Und mir fehlt es ein bisschen an Raritäten, an Ausgrabungen, das war mal mehr, wobei Uraufführung gab es ein ganzes Bündel in dieser Saison und zwar durchaus auch überzeugende. Vielleicht lag das daran, dass eben die Corona-Zeit natürlich einiges noch zurückgehalten hat und die Stücke, die gleichsam auf Halde lagen, jetzt gekommen sind. Da würde ich nur mal herausnehmen, Blühen von Vito Juray und Händel Klaus in Frankfurt. Ein ganz tolles Stück, das eine sehr brutale Geschichte von Thomas Mann auf eine sehr eigenständige und eigentlich sehr emphatische Weise nochmal neu bearbeitet, neu deutet.
Die Inszenierung, die künstlerische Darbietung, die Gesangesleistung, wo Sie sagen, denke ich an 2023, dann muss ich an folgende Aufführung denken. Ich wage mal etwas zu vermuten. Ich glaube, Asmik Grigorian kann singen, was sie will. Die litauische Sopranistin, Senta, Elektra oder was auch immer, da ist man hin und weg.
Das ist absolut richtig. Vielleicht mit klitzekleinen ganz mäkeligen Einschränkungen, die man haben kann, wo man sagt, na, in dem Punkt, vielleicht braucht sie dann noch ein kleines bisschen. Aber ansonsten bin ich ein großer Fan von ihr, muss ich sagen. Wir haben natürlich die andere große Personalie noch, Anna Netrebko, die nach wie vor, finde ich, stimmlich auf einem großartigen Niveau ist, aber halt an manchen Häusern nicht so gelitten ist, weil immer noch diese Problematik reinkommt, das Verhältnis zu Russland, wie man sich positioniert oder nicht positioniert. Theodor Korensis muss man dazu noch erwähnen, um ihn gehen die Debatten weiter. Auch im kommenden Jahr wird das sein, weil er wieder nach Salzburg kommt und dort dirigiert. Und da gibt es einfach die zwei Lager. Das eine sagt, doch, das ist völlig in Ordnung. Das muss man trennen und akzeptieren, dass er sich eben nicht äußert. Das andere sagt, nein, das geht überhaupt nicht. Das wird uns auch 2024 dann begleiten. Wenn ich so zurückblicke auf die Saison, ist mir vor allen Dingen ein kleines Haus, ehrlich gesagt, vor Augen und in den Ohren geblieben. Das ist das Theater in Regensburg, das unter dem noch relativ neuen Intendanten Sebastian Rietschel, finde ich, einen der interessantesten Spielpläne macht in deutschen Landen im Moment. Die haben angefangen mit 1984 von Lorin Marcel, nach vielen, vielen Jahren wieder gespielt in einer etwas in einer Bearbeitung, und das Ganze hat funktioniert als Stück, fand ich. Und zuletzt Der Prinz von Schiras von Josef Beer, Operettenpremiere nach 90 Jahren erstmals wieder. Es kommt das neue Stück von Peter Ötvös dort. Ich finde ja sowieso, es lohnt sich, an diese kleineren oder mittleren Häuser mal zu blicken und vielleicht nicht nur an die großen Operntanker. Und da wird man, finde ich, dann nach wie vor fündig. Wobei ich eben denke, auch mit Blick schon auf nächste Jahr, auf die Spielpläne, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen weniger Così fan tutte, ein bisschen mehr Ausgrabung und Uraufführung fände ich persönlich gut.
Mehr ausgraben, sagt Jörn Florian Fuchs über den Musik-, Opern- und Festivalbetrieb 2023. Mit Kultur auf die Weltkarte. Die europäischen Kulturhauptstädte, sie vertiefen die Wahrnehmung Europas als Kulturraum und sind nebenbei ein touristischer Motor und verändern meistens dann auch nachhaltig noch ein bisschen ihre eigenen Länder. Unter dem Motto Arts of Survival plant Tartu ein umfangreiches Programm für sein europäisches Kulturhauptstadtjahr 2024. Etwa ein Debattierfestival in der Sauna oder Massenküssen auf dem Unicampus. Die bronzene Springbrunnenskulptur der küssenden Studenten von 1998 ist nämlich ein modernes Wahrzeichen der Stadt. Das estländische Tartu ist beschauliche Universitätsstadt mit viel Grün, Brücken, klassizistischen Häusern, einer Kulturfabrik und einem Stadtteil, der Suppenviertel heißt. Dort sind die Häuser aus Holz und die Straßen haben Gemüsenamen. Es gibt aber auch spektakuläre Museumsbauten wie das Estnische Nationalmuseum mit seiner futuristischen Gestalt aus Glas in der ehemaligen Militärsperrzone von Tartu. Die Nähe zum benachbarten Russland, das einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, erschwert allerdings den kulturellen Austausch, wie Julia Weschenbach jetzt berichtet.
Nach Tartu verirrt man sich nicht so leicht. Die zweitgrößte Stadt Estlands liegt am östlichen Rand Europas. Hier leben knapp 100.000 Menschen. Eine grüne Stadt mit einem gemütlichen Kern und einem Fluss, der sich von Norden nach Süden hindurchschlängelt. Als Kulturhauptstadt will Tartu nun ganz Europa auf sich aufmerksam machen, sagt Oliver Berg vom Organisationsteam.
So our aim is to get at least 1 million visits to our events.
Unser Ziel ist es, 1 Million Besuchende anzulocken und Tartu auf die Weltkarte zu setzen. Wir wollen zeigen, was hier los ist und dass wir nicht nur eine kleine verschlafene Stadt sind, wo man ein paar freie Tage verbringt. Tartu ist ein lebhafter Ort mit vielen jungen Leuten und Kultur und ein akademisches Zentrum.
Das Programm der Kulturhauptstadt bietet keine großen Namen oder prunkvollen Prestigeveranstaltungen. Dafür ist es kühn und ein bisschen schräg. Die Universitätsstadt lädt zum Massenküssen auf dem Rathausplatz, zum Debattenfestival in der Sauna und sie schickt einen Bus auf die Straße, der mit tausenden Stickern beklebt ist. Die Idee dazu hatte Sirje Joala, Künstlername Sirla.
Yeah, there are people who really love it and people who really hate it and I totally understand both.
Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich verstehe beide Seiten. Von weitem mag es verrückt, schrill und laut wirken, aber schaut man sich die Sticker genauer an, erkennt man all die unterschiedlichen Botschaften und Designs. Dann wird es interessant und man entdeckt die einzelnen Kunstwerke.
And then it's like a really interesting piece of culture you can see through these artworks.
Mehr als 500 internationale Sticker-Künstlerinnen und Künstler schickten Aufkleber nach Tartu. Freiwillige dekorierten den Bus damit. Eine typische Aktion für die junge Stadt, in der jeder fünfte Einwohner Student ist. Doch nicht nur Tartu, sondern auch 19 Gemeinden Südestlands sind Teil der Kulturhauptstadt. Südestland, das ist auch das Land der Seto, eines kleinen finno-ugrischen Volkes, das hier und in Russland zu Hause ist und das seine eigene Sprache und Gesangstradition hat. Zu einem Tanz- und Gesangsfest im Juni sollten auch Seto aus Russland kommen. Wegen des Kriegs in der Ukraine geht das nicht. Auch auf die Besucherzahlen könnte sich die Situation auswirken, meint Oliver Berg.
Die russische Aggression in der Ukraine hat unser Leben schwieriger gemacht, auch weil die Leute Angst haben, in die Region zu kommen. Das Leben hier ist sicher, aber schaut man von außen drauf, sieht es so aus, als wären wir dicht dran an dem, was in der Ukraine vor sich geht.
In Ukraine. Arts of Survival, Überlebenskünste, ist das fast etwas prophetische Motto der estnischen Kulturhauptstadt. Denn die Bewerbung schickte Tartu vor der Corona-Pandemie, vor Inflation und dem Krieg in der Ukraine ab. Trotz der Herausforderungen wollen die Menschen in Südestland feiern. Ein besonderes Fest soll auf dem Rathausplatz stattfinden, Kissing Tartu. Es ist inspiriert von einer Skulptur, die in einem Brunnen vor dem Rathaus steht. Sie stellt zwei Studierende dar, die sich küssen. Im Mai sollen sich tausende Menschen dort treffen und es ihnen nachtun, erzählt die Politologin Christel Jakobson.
I think that's also relevant to bring everybody together.
Wir wollen eine Gemeinschaft schaffen und zumindest für eine kurze Weile im selben Rhythmus schwingen in diesem sonst relativ stillen Land. Wir sind ein zurückgezogenes Volk und reden nicht viel. Einen Ort gibt es, an dem die Esten ihre Scheu ablegen: die Sauna. Deshalb ist auch die ein wichtiger Teil der Kulturhauptstadt und im Frühjahr Schauplatz eines Debattenfestivals mit dem Titel Naked Truth, nackte Wahrheit. Stickerkunst, Massenküssen und Saunafestival. Die Kulturhauptstadt Tartu ist jung, wild und sie traut sich was. Deshalb verspricht sie, auch ohne monumentale Ausstellungen und große Namen interessant zu werden.
Vermutet Julia Weschenbach. In der Krise sind ja viele. Warum nicht auch die Wiener Sängerknaben? Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
Die gute Nachricht ist erstmal, vorerst ist die Krise wegen akuter Finanzierungsnot im Griff. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer sagte 800.000 Euro aus Bundesmitteln zu. Damit ist zumindest die laufende Saison der Wiener Sängerknaben bis Ende August 2024 gesichert. Die Sängerknaben werden von einem gemeinnützigen Verein getragen und geben rund 300 internationale Konzerte im Jahr, bis die Corona-Pandemie kam und jetzt die erhöhten Kosten für Säle, Hotels, Flüge und Personal eine zusätzliche Belastung für die Sängerknaben sind. Der Chor ist über 500 Jahre alt. Seine Gründung geht auf den Habsburger Maximilian I. zurück, der später auch römisch-deutscher Kaiser wurde. Nicht nur Franz Kafka, Caspar David Friedrich oder Anton Bruckner werden im kommenden Jahr anlässlich von Jubiläen geehrt. Auch der Philosoph Immanuel Kant, auf dessen Schriften auch nicht ganz unwesentlich unser Grundgesetz ruht. Am 22. April 1724 wurde er im damals preußischen Königsberg geboren. Sein Denken beeinflusst die Philosophie bis heute. Seine Erkenntnistheorie beruht auf drei Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Auch wenn Immanuel Kant heute vor allem durch die postkoloniale Theorie auch kritisch gesehen wird, sind seine Ideen für viele Intellektuelle relevant, auch mit Blick auf eben genannte Fragen, wenn wir auf das kommende Jahr schauen, so wie für die Schriftstellerin Eva Menasse.
Ich finde, Kant wird nicht unmodern, wird nicht unaktuell. Das sind genau die Fragen, die wir uns jedes Jahr stellen müssen. Und ich kann nur hoffen, dass in die deutsche Debatte ein bisschen mehr Luft von außen reinkommt, auch die Möglichkeit, andere Perspektiven einzunehmen. Und ansonsten hoffen wir, glaube ich, alle, dass dieses unerträgliche Blutvergießen im Gazastreifen bald aufhört und man sich konstruktiveren Zukunftsvisionen zuwenden wird.
Ein längeres Gespräch mit der Schriftstellerin Eva Menasse gibt es morgen um 17.05 Uhr in Kultur heute. Die Neujahrsausgabe von Information und Musik am Montag wird sich dann ausführlich mit Immanuel Kant beschäftigen. Checker Tobi ist eine ziemlich bekannte und beliebte Wissenssendung für Kinder, die auch Erwachsene mögen. Erfunden wurde sie von Johannes Honsel, der auch beim aktuellen Kinofilm Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen für Buch und Regie verantwortlich war und der auch als Journalist für die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel tätig war. Wie heute bekannt wurde, ist Johannes Honsel am Mittwoch im Alter von 45 Jahren gestorben. Zum Jahresende hat die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora in ihrem Newsletter nochmal darauf hingewiesen, dass zivilisatorische Standards, das Zusammenleben, niemals selbstverständlich angesehen werden können, sondern immer wieder neu erkämpft werden müssen. In einem Interview im aktuellen Spiegel-Magazin sagte der Leiter der Gedenkstätte, Jens Christian Wagner, dass etwas ins Rutschen gekommen sei in Deutschland mit Blick auf rechtsextreme Übergriffe. Zitat: So heftig wie jetzt war es noch nie.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Mir bleibt Sie auf die nachfolgenden Sendungen hinzuweisen. Da hören Sie natürlich erstmal die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend. Die An- und die Entspannung in den Hochwassergebieten wird dort ein Thema sein und natürlich die Lage im Gazastreifen und in Israel. Ein gutes Wochenende wünscht Michael Köhler.